Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 426 des Deutschlandfunk-Politik-Podcast. Wir nehmen ihn auf am Mittwochmittag. Stefan Detjen sagt dazu Hallo. In einer Zeit, in der sich etwas bewegt in Deutschland und in der Welt, in der zugleich alles ins Rutschen gekommen ist. Was wir sehen, ist klar, hier in Berlin, neue Regierung. Friedrich Merz jetzt mit den ersten Schritten auf dem internationalen Parkett, jedenfalls auf der europäischen Bühne schon mal. Ich habe ihn da begleitet. Wir haben erste Eindrücke sammeln können, Bewegung aber auch in den USA. Trump ist in den Nahen Osten gereist. Es gab das Telefonat mit Putin und zugleich eine bemerkenswerte Abstimmung zwischen den Europäern. Eine Reise nach Kiew von Merz mit Keir Starmer aus London und Emmanuel Macron aus Paris. Und dann natürlich die Eskalation des Krieges in Gaza und die Frage, wie die neue Bundesregierung, wie Europa, wie die USA darauf reagieren, wie sie mit Israel umgehen. Und ich nenne mal als letzten Punkt die Aussicht auf Friedensverhandlungen für die Ukraine, vielleicht im Vatikan, sozusagen mit dem Segen eines neuen Papstes, noch ein neuer Akteur auf der internationalen Bühne. Also das ist so der Themenkreis und deshalb freue ich mich, dass Klaus Renne aus Brüssel mit dabei ist. Hallo Klaus.
Stefan, ich grüße dich. Hallo.
Ja, das, was ich jetzt so als Themen angerissen habe, das ist so mein Berliner Beobachtungsradius. Deckt sich das so etwa mit dem, was du jetzt auch auf Reisen und in Brüssel erlebst?
Ja, gerade dachte ich, diesen Bogen könnte ich nicht beliebig, aber doch beträchtlich erweitern, denn wir hatten ja gestern die Außenminister und die Verteidigungsminister in der Stadt und zu dem Themenbogen, den du aufgemacht hast, müsste man eigentlich in normalen Zeiten über Syrien reden und die geplante Aufhebung der Sanktionen, die Stichworte der vergangenen Tage rund um möglicherweise entscheidende Präsidentschaftswahlen in Rumänien, in Polen, Parlamentswahlen in Portugal. Also die Themendichte ist wirklich ungewöhnlich hoch. Und insofern freue ich mich, dass wir ausführlich Zeit haben, drüber zu reden. Denn über all die Stationen, und wir waren beide unterwegs, haben wir in den letzten Wochen wenig geredet. Das waren kurze E-Mails, die hin und her gingen. Und ehrlich gesagt, das wäre meine erste Frage an dich. Wo warst du überhaupt?
Naja, klar, Berlin. Ich habe den Regierungsantritt hier beobachtet. Dann bin ich aber gleich am nächsten Tag mit Friedrich Merz losgezogen auf diese Reise nach Paris und Warschau an einem Tag. Das war auch interessant. Und ich glaube, Klaus, da waren wir zur gleichen Zeit in Warschau, ohne dass wir uns gesehen haben, denn du warst dann mit den Außenministern da.
In der Tat, da war das informelle Treffen der Außenminister, das findet einmal im Jahr statt, war insofern ein Zufall, weil Polen die Ratspräsidentschaft innehat und insofern dieses Treffen veranstaltet hat, ja.
Und ich war dann ziemlich gleich drauf dann mit Johann Wadephul, mit dem neuen Außenminister, den ich auch gesehen hatte bei der Amtsübergabe im Außenministerium. Das war auch interessant, hast du ja auch mal erlebt, wie sowas abgeht. Baerbock verabschiedet sich, Wadephul kommt, erste Zeichen werden da gesetzt, dann diese erste größere Reise von ihm, nachdem er mit Merz nach Paris geflogen ist, dann eben zu den Außenministern nach Warschau, aber dann die erste größere Reise in den Nahen Osten, nach Israel, in die palästinensischen Gebiete und dann auch noch anschließend dann zu einem Treffen mit europäischen Außenministern in London, also Gelegenheiten, die zentralen politischen Akteure, jedenfalls wenn es um internationale Politik, um Außenpolitik geht, da zu beobachten, abzugleichen, wie die sich jetzt verändern, nachdem wir sie zuvor, jedenfalls Friedrich Merz, als Wahlkämpfer beobachtet haben. Das ist ja das Interessante, was man auf solchen Reisen sehen kann, abgesehen davon, dass da möglicherweise dann auch Weichen gestellt werden, Entscheidungen getroffen oder vorbereitet werden.
Ja, und jetzt sind Sie also beide drin in dieser Formatmühle, die praktisch alle 2-3 Tage ein Treffen veranstaltet in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Für Wadephul hieß das, dass nach seinem Auftakt, seiner Premiere im Kreis der Amtskollegen der Europäischen Union in Warschau schnell das NATO-Außenminister in Antalya anstand. Unverzichtbar für ihn, denn wir sind nur wenige Wochen vor dem NATO-Gipfel in Den Haag und es war für die Außenminister die letzte Gelegenheit, das Treffen inhaltlich vorzubereiten. Und dann wurde er natürlich gestern beim ersten formalen Treffen der EU-Außenminister hier in Brüssel gesehen und wurde mit dem gesamten Krisenbogen, den wir eben aufgezählt haben, konfrontiert. Insofern, ich würde vorschlagen, wenn es dir recht ist, bleiben wir zunächst mal bei diesen beiden Figuren, bei den Personen, die diese neue Außenpolitik, ein Schwerpunkt der neuen Bundesregierung, verkörpern. Und wenn wir mit Friedrich Merz anfangen, für mich, der ich jetzt nirgendwo bei ihm dabei war, war natürlich am eindrücklichsten das Signal, dass er zusammen mit Starmer, Tusk und Macron in Kiew gegeben hat. Das Ultimatum, über das so viel geredet wird. Was ist dein Eindruck? Ist das ein fliegender Start für den Bundeskanzler oder sind das erste Schritte?
Ich weiß nicht, was du mit fliegendem Start meinst. Also jedenfalls ist es ein Start, der einen Anlauf hatte, eine Vorbereitungsphase. Vielleicht kann man sowas wie teilweise fliegender Wechsel sagen im Kanzleramt. Friedrich Merz ist angetreten als ein ausgesprochen außenpolitisch orientierter Kanzler. Er hat den Wahlkampf gerade in der Schlussphase mit diesem spektakulären Wahlkampfeskalationen im Bereich der Migrationspolitik, die gemeinsame Abstimmung mit der AfD, den hat er am Ende innenpolitisch akzentuiert. Er hatte ihn angekündigt als einen Wirtschaftswahlkampf. Aber wenn man ihn sieht, dann sieht man ihn, und zwar seit langem, schon bei seinen ersten Anläufen auf den CDU-Vorsitz, als jemand, der für sich selber in Anspruch nimmt und demonstrieren will, dass er Deutschland in der Welt im Blick hat, dass er die Welt sieht und dass er seine Hauptaufgabe als ein Akteur sieht, der Deutschland in dieser globalen Vernetzung, in dieser beunruhigten und im Umbruch befindlichen Welt steuert und da einbringt. So hat er sich aufgestellt. Das waren, glaube ich, die ersten wichtigen Signale im Kanzleramt, dass er da wichtige Kompetenzen rausgezogen hat, dass wir gesehen haben, in den Koalitionsverhandlungen hat er sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass das Außenministerium in die Hände der CDU kommt und wir damit, wir haben es immer wieder mal erwähnt, seit 60 Jahren zum ersten Mal die Situation haben, dass Kanzler und Außenminister aus der gleichen Partei kommen. Also da ist eine sehr, sehr starke institutionelle Steuerungsfähigkeit aufgebaut worden, auch dann mit diesem Nationalen Sicherheitsrat, den sie im Bundeskanzleramt sozusagen im Vorzimmer von Friedrich Merz aufbauen wollen. Also ein starker außenpolitischer Kanzler. Und vielleicht sage ich einen wichtigen Akzent. Du hast diese Reise in die Ukraine genannt. Da können wir auch gleich mal drüber sprechen, wie sich das verhält zu den Ansprüchen und Akzenten, die er im Wahlkampf gesetzt hat. Ich fand auch interessant, da werden wir auch in diesem Podcast drüber reden, dass eines seiner ersten wichtigen außenpolitischen Signale noch am Wahlabend in einem ARD-Interview der Satz war, Israel macht mir allergrößte Sorgen. Und das ist auch ein ganz anderer Akzent als der, den wir unmittelbar am Abend der Bundestagswahl gehört haben, als er international Schlagzeilen mit der de facto Einladung an Benjamin Netanyahu gemacht hat. Also da ist schon ein ganz schönes Spannungsfeld auch aufgerissen.
Aber unterschiedliche Akzente, Stefan, das klingt zunächst einmal harmlos, aber es ist natürlich wesentlich, dass Akzente einerseits im Wahlkampf gesetzt werden und andere Akzente von der gleichen Person, wenn sie in Amt und Würden ist. Das kostet normalerweise politische Glaubwürdigkeit. Wir haben lange über das Versprechen, die Schuldenbremse einzuhalten, gesprochen, die Tatsache, dass diese Bundesregierung jetzt Schulden aufnimmt wie keine andere vor ihr. In unserem Bereich jetzt, dem der Außen- und Sicherheitspolitik, könnte man die Taurus-Debatte erwähnen, die mehr oder weniger vom Tisch ist, mehr oder weniger schweigsam, wenn dann hinter den Kulissen geführt wird und die Tatsache, dass Waffenlieferungen in die Ukraine seit Anfang Mai nicht mehr veröffentlicht werden, eine Praxis, die als Olaf Scholz noch Kanzler war, Friedrich Merz energisch eingefordert hat, für Transparenz, nach Transparenz gefragt hat. All diese Dinge scheinen im Moment nicht mehr zu zählen. Wird ihm das nachhängen?
Ich glaube nicht. Ich finde das auch total interessant, dass er in verschiedenen Feldern vom Tag der Bundestagswahl an Wahlkampfpositionen geräumt hat. Am spektakulärsten, du hast das erwähnt, mit dem großen Kompromiss zur Schuldenbremse, den Grundgesetzänderungen. Das hat ihm natürlich in der Partei Probleme bereitet. Aber wir sehen jetzt wirklich in einer ganz klassischen Weise bei ihm, wie er Positionen korrigiert. Das betraf zum Beispiel auch bei dem Besuch am ersten Tag nach der Wahl als Bundeskanzler in Paris die Ankündigung, einen Dialog über eine gemeinsame Nuklearabschreckung in Europa mit Frankreich zu organisieren oder darüber Gespräche führen zu wollen. Emmanuel Macron hat als Friedrich Merz Anfang des Jahres vor der Kanzlerwahl, nach der Bundestagswahl in einem Interview gesagt hat, Emmanuel Macron ist in einer großen Fernsehansprache an die Nation gegangen, beste Sendezeit, und hat gesagt, eine historische Initiative des künftigen deutschen Bundeskanzlers, Merz war da noch gar nicht zum Kanzler gewählt, wir werden das aufgreifen. Und ich habe dann auch geschaut, was macht Merz jetzt in Paris, und da war das auf einmal nicht mehr ein historischer Vorstoß, sondern da war das, wenn man Merz dazugehört hat, ja, also da werden wir mal gucken, ganz vorsichtig, dass wir die Außenminister beauftragen, da mal Tuchfühlung aufzunehmen, aber das Wichtigste ist, dass wir den amerikanischen Schutzschirm behalten. Da war also sehr viel von der Schutzmacht und auch einer Führungsrolle, auch militärischen Führungsrolle in der Ukraine der USA die Rolle. Also da haben wir auch gesehen, wie sich da Sichtachsen sozusagen verschoben haben und auf einmal die USA ganz stark im Blick waren. Letzter Satz dazu vielleicht: alles, was wir bei Merz jetzt sehen, läuft ja neben diesen Gipfeln, die du erwähnt hast, auch darauf zu, dass er jetzt wahrscheinlich demnächst, wir erwarten das Anfang Juni, seinen Antrittsbesuch bei Donald Trump im Weißen Haus in Washington machen wird.
Dann kommen wir kurz vielleicht auf Johann Wadephul zu sprechen. Ein Außenminister, wie du sagst, der zum ersten Mal als CDU-Mann das Außenministerium führt, seit vielen Jahrzehnten. Und für mich natürlich interessant, weil ich dieses Ministerium seit langem beobachte. Also ich habe Amtsübergaben beginnend mit Guido Westerwelle als FDP-Minister erlebt. Das ging dann durchs SPD-Ressort mit Steinmeier und Gabriel und Maas. Es ging weiter mit den Grünen und Annalena Baerbock. Eine Sache zog sich immer durch, und ich glaube, das ist die, die Friedrich Merz aufbrechen wollte. Es gab einen Wettbewerb, will sagen eine Konkurrenz zwischen diesen beiden Häusern, ein starkes Selbstbewusstsein des Außenministeriums, das sehr wohl wusste, wo es ans Eingemachte ging. Nehmen wir das Stichwort Bundessicherheitsrat, das in mehreren Wahlkämpfen eine Rolle spielte und mehrere Versuche des Kanzlerkandidaten unternommen wurden, des jeweiligen, hier Kompetenzen zu verlagern ins Bundeskanzleramt. Das hatte nie eine Chance, unter anderem aufgrund der zwischenparteilichen Rivalitäten. Das ist jetzt vorbei. Und insofern stellte sich für mich schnell die Frage, was für ein Außenminister wird das? Ist das ein verlängerter Arm von Friedrich Merz? Oder hat Johann Wadephul vielleicht sogar anders als seine Amtsvorgänger zusätzliche Autorität, weil er sich sicher sein kann, dass er für Merz spricht oder aber ihm im Rücken hat? Ich weiß nicht, ob du dazu schon eine Meinung hast.
Ja, das ist eine total interessante Frage, und ich würde nicht sagen verlängerter Arm, aber er wird ein Außenminister des deutschen Bundeskanzlers sein. Also diese Gegenpol-Geschichte, ich glaube, die wird vorbei sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das nochmal erleben, dass sich das Außenministerium, ein Außenminister, dass der Akzente, ganz gezielt Akzente gegen den Kanzler setzt. War ja bei Baerbock gerade in der Anfangsphase interessant, weil sie da ein ausgleichendes Element war zu Scholz, der kurz vor dem russischen Großüberfall auf die Ukraine und dann kurz danach ja außenpolitisch geradezu Geschirr zerdeppert hat. Also der ist nach Washington gefahren und hat das Wort Nord Stream nicht über die Lippen bekommen. Und Joe Biden stand neben ihm und hat gesagt, wenn die Russen angreifen, dann wissen wir schon, wie wir dem ein Ende bereiten. Und Annalena Baerbock war dann die, die ganz andere Akzente gesetzt hat, auch sehr stark dann schon am Anfang die Brücke nach Washington geschlagen hat. Ich glaube, da ist Olaf Scholz als ein komischer Kauz wahrgenommen worden. Aber die Leute konnten sagen, die Baerbock, das ist doch ein frisches Gesicht, eine klassische Transatlantikerin. Ich wollte kurz erzählen, weil das echt interessant war, diese Amtsübergabe im Auswärtigen Amt, von denen du schon so viele erlebt hast. Das muss man sich vorstellen, da gibt es einen riesigen Saal, der Weltsaal, da sitzen dann, ich würde mal sagen, 1000 Leute drin, Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, die Botschaften sind per Video zugeschaltet. Der ausgehende Außenminister oder in dem Fall die Außenministerin verabschiedet sich, neuer stellt sich vor. Baerbock verabschiedet sich mit einer feurigen Rede, voller Energie, voller Elan und reißt dieses Haus nochmal richtig mit zu Standing Ovations für die scheidende Außenministerin. Da ist auch einer aufgetreten, wo ich gedacht habe, okay, die hat echt noch was vor politisch, die hat noch eine Menge Energie im Kessel, diese Aufgabe, die sie bei der UNO jetzt übernehmen will. Das ist für ein Jahr und dann kommt da noch irgendwas. Und die Standing Ovations sind vorbei und dann kommt Herr Wadephul auf die Bühne und sagt Moin. Und da ist der ganze Stilwechsel da, der aber dann auch einen sachlichen Unterschied hat, denn wenn man dann zugehört hat, dann gab es da schon einen anderen Akzent. Die beiden duzen sich, verstehen sich gut, Du erinnerst dich, Baerbock ist angetreten mit der Ansage, wir machen jetzt wertegeleitete Außenpolitik. Das Stichwort feministische Außenpolitik fiel wahrscheinlich auch sehr früh. Und Wadephul tritt auf und sagt, wir machen jetzt interessengeleitete Außenpolitik. Es wird eine an deutschen Interessen, an Sicherheit und Wirtschaftsinteressen geleitete Außenpolitik geben. Und das ist das Programm. Und ich frage mich, ob du das bei den Auftritten auch sehen konntest, was da nicht nur an Stil, sondern auch an Substanz vielleicht anders ist. Denn du hast ihn ja, Wadephul, in Warschau erlebt, aber auch, und das ist ja dann schon Entscheidungsforum, auch in Brüssel jetzt schon.
Und dazwischen in Antalya. In der Tat, dreimal bei öffentlichen Auftritten, dreimal auch mit uns Journalisten in vertraulicher Runde. Also insofern, glaube ich, habe ich ein erstes Bild. Moin, das gefällt mir natürlich. Also der Mann ist aus Husum. Ich bin nicht ganz so weit im Norden verortet, aber Moin ist geläufig, genau. Und dieser minimalistische Stil, der möglicherweise den einen oder anderen abschreckt oder spröde erscheinen lässt, das habe ich überhaupt nicht. Ich finde das angenehm, unprätentiös und so nehme ich ihn wahr. Aber
kurz eingeschoben, Klaus, nur dazu, ja. Ich habe von Zeitungskollegen schon gehört, dass die gesagt haben, ja, bei uns haben die Chefredaktionen jetzt gesagt, nicht mehr so viele Außenministerreisen begleiten, klickt nicht so gut. Baerbock hat immer gut geklickt, Wadephul nicht, gehört auch mit dazu.
Gut, also dann schaue ich, wie häufig du demnächst unterwegs bist an seiner Seite, dann weiß ich darüber mehr. Nein, ich nehme ihn als sachlich wahr, ich nehme ihn als doch weitgehend mit den wesentlichen Ressorts vertraut war, als ich eben von einem fliegenden Start sprach oder fragte. Da hatte das auch den Hintergrund, dass Johann Wadephul, und daran kann ich mich bei seinen Vorgängern nicht erinnern, die wesentlichen Stationen, die wesentlichen zukünftigen Amtskollegen bereits vor der Vereidigung getroffen hat. Er ist durch die wichtigsten Hauptstädte gereist, hat da Positionen abgesteckt, hat sich abgesprochen. Das hat sich sicher ausgezahlt in diesen ersten Amtstagen, die keinen langsamen Neustart erlaubten, sondern dann sofort auch vor der Kamera stattfanden. Und es war, finde ich, eine interessante Episode, war sein Auftritt in Antalya. Und bevor wir auf die Großthemen Gaza oder Ukraine kommen, kann man vielleicht dieses Thema Verteidigungsausgaben kurz besprechen. Als Johann Wadephul nach einem Gespräch mit seinem amerikanischen Amtskollegen Marco Rubio vor die Kameras trat und das 5%-Ziel, das Trump ausgab für die Verteidigungsausgaben, 5% vom Bruttoinlandsprodukt, ungekannt, seit Jahrzehnten, verteidigte er, sagte, ja, das ist das Ergebnis, sagte er wörtlich, wir folgen dem und das hat, wenn ich es richtig sehe, von Brüssel aus in der Koalition für Unruhe gesorgt. Ich glaube, Lars Klingbeil war nicht begeistert, dass hier über Zahlen geredet wurde, insbesondere über diese und ich weiß auch nicht, ob er Carte Blanche hatte von Friedrich Merz, aber es zeigt mir, dass Johann Wadephul durchaus ins Risiko gehen kann, wenn es darum geht, eine Botschaft zu vermitteln, die vom Zeitpunkt her, ich habe den NATO-Gipfel erwähnt, notwendig war und von der er überzeugt ist. Interessante Ergänzung heute, beziehungsweise gestern, Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, SPD, sprang Wadephul bei. Ob geplant oder nicht, auf eine englische Frage hat er erläutert, wie man auf 3,5% für die klassische Verteidigung kommt. 0,2 jedes Jahr, 7 Jahre, dann sind wir bei 3,5%. Hätten wir das nebenbei bemerkt so gemacht, als es in Wales darum ging, 2% zu erreichen innerhalb von 10 Jahren, dann hätte es möglicherweise keine 100 Milliarden Sonderschulden benötigt, um plötzlich einen Quantensprung zu machen, der dann auch noch als Sprünchen geendet ist. Also will sagen, Wadephul ist, glaube ich, in der Hinsicht selbstbewusst und versteht es auch, eigene Positionen abzustecken, wenn es ihm wichtig ist.
Ich würde nur sagen, das war keine eigene Position in dem Sinne, dass das jetzt so ein Spiel gewesen wäre, wo er da ohne Kanzleramt vorausgeprescht ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht im Gefühl gemacht hat, dass er der Koalition und vor allen Dingen auch dem Bundeskanzler damit dient. In der Tat entstand dann der Eindruck, das hat in der Koalition für Verstörung gesorgt. Ich glaube, es gab dann auch relativierende Äußerungen von Merz, bin ich nicht mehr ganz sicher, aber die haben das versucht zu befrieden.
Es gab die Warnung von Klingbeil, hier nicht auf Zahlen zu schauen, zu einem frühen Zeitpunkt.
Natürlich, weil das für die SPD total
hat es natürlich, ja, das stimmt, aber er hat natürlich auch versäumt, diese 5% zu erklären. Es wäre möglicherweise einfacher für ihn gewesen. Er hätte in einem zweiten Satz erklärt, dass es sich hier um eine Zweiteilung handelt, die auf dem Tisch liegt, wo 1,5% in Infrastruktur fließt, in Straßen und Brücken, für die militärische Mobilität, vielleicht etwas einfacher für die Genossen, und 3,5% dann für einen Ausbau der klassischen Verteidigung.
Aber in der Sache ist es ja so, es wird diese Formel geben, ich glaube, die werden wir jetzt oft hören, 3,5 plus 1,5.
Ja.
Damit muss man nicht 5 sagen, aber jeder, wie Müntefering gesagt hätte, Volksschule Sauerland kann 3,5 plus 1,5 rechnen und das ist dann nämlich 5 und insofern wird am Ende stehen bleiben, Wadefuhl hatte recht mit dieser Zahl. Also, und das wird aber in der SPD, wird das für Spannung bleiben. Der Klingbeil hat einen schwierigen Parteitag in der SPD vor sich, wo Abrechnungen gemacht werden, wo über den Kurs der SPD gestritten wird. Und da ist genau das dann eine Frage. Klaus, ich würde dich was anderes noch fragen, wenn wir bei dem Thema Verteidigung nochmal bleiben und den Akteuren dieser neuen Bundesregierung. Wir haben über diese denkwürdige Reise gesprochen, die du auch gleich gesagt hast. Das Bild Macron, Merz, Starmer im Zug nach Kiew und dann in Kiew. Wir sollten mal darüber sprechen, worauf dieses Signal abzielte, wie wichtig das tatsächlich war. Und ich würde dann auch nochmal gerne dieses Stichwort Taurus aufgreifen, wie das aus der Brüsseler Perspektive aussieht. Also der Bundeskanzler, der vorher ja nicht ganz deutlich gefordert hat, Taurus liefern, aber damit immer so ein bisschen gespielt hat und alle haben darauf gewartet, ändert sich da jetzt was?
Aber gehen wir also vielleicht zwei unterschiedliche Themen.
Genau,
zwei unterschiedliche Themen. Nehmen wir Kiew. Das Ganze finde ich von der Orchestrierung sorgfältig vorbereitet. Das ging los mit den ersten Akzenten. Du hast sie erwähnt, die Merz gesetzt hat mit den Reisen nach Paris und nach Warschau. Ich erinnere seine Regierungserklärung vor einigen Tagen, als er noch einmal darauf gesagt hat, dass es ihm wichtig ist, hier auf Augenhöhe mit einem gleichen Wert nach Ost und West zu schauen, um diese beiden Partner für Berlin an die Seite zu ziehen, im Weimarer Dreieck, aber dann eben auch in einem größeren Verbund, im Weimarer Dreieck plus, wo einige Staaten dazukommen. Und das Quartett, das dann in Kiew aufgetreten ist, also ergänzt um Großbritannien, fand ich, war eine gelungene Präsentation einer Geschlossenheit der Koalition der Willigen, wo wir hoffen konnten, dass der oft sperrige und langsame EU-Rahmen verlassen werden kann. Ob es schlau war, von einem Ultimatum zu sprechen, ohne einen fertigen Plan zu haben, was man tut, wenn dieses Ultimatum abgelaufen ist, ist eine andere Frage. Ich glaube, dieses Wort hätte ich nicht benutzt, ohne sorgfältige Planungen, schnell Einzelheiten, konkrete Details zu nennen, wie man darauf reagieren will, wenn Putin, und das musste ja immer noch als wahrscheinlich gelten, einem 30-tägigen bedingungslosen Waffenstillstand nicht zustimmen würde. Eine Botschaft an Putin, eine Botschaft an den amerikanischen Präsidenten. Wir Europäer sind wieder da mit einem deutschen Bundeskanzler, wieder vollständig in der Führungsriege. Aber letzter Punkt auch als Selbstvergewisserung, als Sicherheit, die man sich selbst geben konnte. Wir vier sind in Kiew, tun das Richtige und halten zusammen.
Ja, und das war ja das, was Friedrich Merz wollte. Das war ein ganz zentrales Anliegen von ihm. Und er hat das auch in der außenpolitischen Grundsatzrede im Januar in der Körperstiftung schon ganz, ganz nach oben gestellt. Er sagte, die politischen Beziehungen im Zentrum Europas nach Frankreich, nach Polen reparieren. Das war sein Vorwurf, seine Bilanz der letzten Regierung. Da ist Schaden entstanden und da ist ja was dran. Auch wenn man sieht, wie geradezu sehnsüchtig der erwartet worden ist von Macron. Macron, der ihn schon vorher seit Ende letzten Jahres in exklusiven Settings, Abendessen im Élysée in Paris, dann hier in der französischen Botschaft, noch vor der Wahl als Bundeskanzler. Also da ist eine Beziehung aufgebaut worden. Da ist auch in Frankreich drauf gesetzt worden. Mit diesem Europäer Friedrich Merz, der er ja ist, kann man da einen Neustart machen. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass der Friedrich Merz immer wieder betont, seine politische Sozialisierung fand Ende der 80er, in den 90er Jahren statt im Europaparlament. Der ist nochmal so ein klassischer westdeutscher Europäer aus der Schule Kohls, vor allen Dingen Schäubles, dann seine späten Mentors. Und das will er jetzt zur Geltung bringen.
Ja, Stefan, das stimmt. Aber jetzt reißt natürlich aus meiner Sicht die Kette dieser richtigen Schritte. Nach Kiew gibt es plötzlich eine Leerstelle bei der Vorbereitung der Reaktion. Die Europäer hatten noch einmal halbwegs Glück, als das hier 2-3 Tage entstanden, in denen man möglicherweise mit Fug und Recht behaupten konnte, wir wollen jetzt mal abwarten, was in Istanbul passiert. Es war ja nicht völlig ausgeschlossen, wenn auch unwahrscheinlich, dass Putin auftauchen würde und man einen Schritt weiterkommt. Das ist nicht geschehen. Und dann gab es 2-3 Tage, in denen alle darauf hofften, dass Trump mit Putin direkt am Telefon Ergebnisse erzielt. Auch das ist nicht passiert. Jetzt stellt sich die Frage, ich werfe ihm vor, dass er ein Ultimatum gestellt hat. Und nach diesem Ultimatum und der Tatsache, dass Putin hart geblieben ist, nichts gefolgt ist. Es ist ein folgenloses Ultimatum. Das kostet meiner Ansicht nach Glaubwürdigkeit für alle vier. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, wie es dazu kommen konnte. Mit Macron sitzt ein super erfahrener Staatspräsident mit im Zug auf dem Weg nach Kiew. Merz hat an seiner Seite einen super erfahrenen EU-Diplomaten, Michael Klaus, der sein Europaratgeber ist, der genau weiß, dass es eben nicht so ist, wie es den Eindruck hatte, dass man hier ein Ultimatum stellt und danach eine sofortige Ankündigung macht. Nein, wir sind zurück. Ich habe das gestern im Kommentar Sanktionsalltag genannt. Jetzt geht das mühsame Aushandeln wieder los über das 18. Paket. Diese Versuche, das gestern beschlossene 17. zu verkaufen als Folge des europäischen Drucks, das geht meiner Ansicht nach ins Leere.
Ja, ich glaube, bloß der Eindruck, dass Merz da mal salopp ein Ultimatum formuliert hat an Putin und dass das nicht richtig abgestimmt war, das ist das Risiko, das man bei Merz immer hat. Dass es bei Merz eine Diskrepanz zwischen dieser kantigen Rhetorik, die eine Führungsstärke, die so eine Entscheidungsstärke demonstriert, die er dann nicht halten kann. Da muss der sich einpendeln und da sehen wir, dass das auch auf internationaler Ebene gilt. Ich meine, das ist ein Kanzler, der ist angetreten mit der Ankündigung, ich werde am ersten Tag als Bundeskanzler per Richtlinienkompetenz an den deutschen Außengrenzen und so weiter. Und natürlich gab es keine Richtlinienkompetenz, sondern es gibt einen Innenminister, der jetzt auch in Europa eine schwere diplomatische Mission hat und im Grunde schon im Modus der Schadensbegrenzung ist, dass diese deutsche Grenzpolitik da nicht einen Scherbenhaufen in Europa anrichtet. Aber wir waren bei der Ukraine. Und ich würde als nächstes mal dieses Thema nochmal aufgreifen, Taurus, das ich eben schon erwähnt habe. Das war über Jahre eines der Themen, mit denen sich Merz profiliert hat. Dem Scholz vorwerfen, der alten Bundesregierung, ihr liefert zu wenig, es muss mehr kommen. Und dann stand immer der Taurus im Raum. Und wir haben ja dann schon erlebt, dass auch Merz seine Rhetorik noch als Oppositionsführer angepasst hat und das nicht mehr ganz klar war, ob der dieses Ding jetzt wirklich liefert. Und ich würde mal sagen, das sehen wir jetzt auch in der Realität. Das ist komplexer und jedenfalls hören wir keine Rhetorik, wo jetzt dieser Taurus aus der Garage gerollt wird.
Ja, das ist so. Ich erinnere sogar, ich hoffe, ich vertue mich nicht, wenn, dann korrigiere mich, dass auch da Friedrich Merz Olaf Scholz als Bundeskanzler angegangen ist und ihm empfohlen hat, mit dem Taurus ultimativ, um das Wort wieder zu benutzen, zu drohen, zu sagen, wenn du, Wladimir, nicht aufhörst mit X und Y, dann senden wir den Taurus. Die Empfehlung eines Oppositionsführers, den ich so völlig anders wahrnehme, der von Taurus nicht reden will, der sich da einig ist mit seinem Bundesverteidigungsminister, mit dem Außenminister. Da kann man schwierige öffentliche Diskussionen vermeiden. Und das fügt sich ein, ich sagte es am Anfang eben, in die sofortige Praxis, weniger Transparenz zu üben, wenn es um Waffenlieferungen in Richtung Ukraine geht. Das wird ab jetzt, anders als im Wahlkampf und in den Reden des Oppositionspolitikers Merz, als strategische Ambiguität verkauft. Diesen Wechsel, diese Wandlung, die muss man wenigstens festhalten.
Klaas, du hast jetzt Sanktionen schon erwähnt. Das 17. vom 18. ist auch die Rede im Sanktionspaket. Wie geht das da jetzt weiter in Brüssel?
Naja, das 17. Paket will ich nicht kleinschreiben. Ich wollte es nur zeitlich richtig einordnen. Man hat im Februar angefangen, daran zu arbeiten und es war verständigt, es war vereinbart, geeint, bevor die vier nach Kiew gefahren sind. Der formale Beschluss kam dann gestern. zusätzliche fast 189 Schiffe der russischen Schattenflotte werden da gelistet, mit Hafensperren belegt. Das soll die russischen Ölexporte einschränken. Für die Ostseeanrainer super wichtig, nicht nur als ökonomische Sanktion, sondern auch als eine umweltpolitische Sanktionen. Die sind enorm gefährdet durch diese alten maroden Schiffe, die durch die Ostsee kreuzen mit schlechter oder nicht vorhandener Versicherung. Der polnische Außenminister Sikorski sprach gestern von Anarchie auf hoher See, in der man nur wenig machen könne in internationalen Gewässern. Also insofern diese 200 Schiffe nicht kleinschreiben. Insgesamt sind es jetzt 350, aber Luft nach oben. Gestern wurde darauf hingewiesen, dass die Ukrainer bereits 500 dieser Schiffe, dieser Schattenflotte markiert haben. Da kann man also weitergehen und es wird sich weiter gewidmet mit diesem ganzen Thema Umgehungstatbestände. Also werden Unternehmen gelistet, die sich aus Sicht der EU schuldig gemacht haben, wenn es darum ging, Sanktionen zu umgehen. Wenn es um die neuen Sanktionen geht, und darüber wird viel geredet, das 18. Paket, so ist dies erst im Entstehen. Johannes Wadephul hat gestern gesagt, keine Denkverbote. Ich glaube, er zielt darauf, was aus meiner Sicht richtig wäre, dass es hier nicht um ein weiteres Paket gehen kann, sondern dass das Paket eine neue Qualität haben muss und dass der Grundsatz, die Sanktionen dürfen einem selbst nicht mehr schaden als dem Gegner, zumindest überdacht werden muss. Dass es nicht allein auf kurzfristige ökonomische Handelsbilanzen angeht, wo man Milliarden gegen Milliarden aufrechnet und plötzlich steht man schlechter da, sondern dass man das Kriterium, hier geht es um die Sicherheit, die mittelfristige Sicherheit, mit einkalkulieren muss. Und die Gefahr, dass dieser Konflikt zugunsten von Russland ausgeht, aufgrund einer unzureichenden Sanktionspolitik, die ist ja nicht von der Hand zu wischen.
Und hängt natürlich auch ganz maßgeblich davon ab, ob es gelingt, die Amerikaner damit ins Boot zu holen. Und da wird dann möglicherweise
dafür gibt es ja keine Anzeichen, nicht wahr? Das hat Boris Pistorius heute Morgen bei uns im Gespräch ja völlig klar gemacht. Er macht sich keine Illusionen. Hat sich vermutlich auch keine gemacht vor dem Telefonat mit Trump, aber die Art und Weise, wie Trump deutlich macht, dass er an Sanktionen kein Interesse hat, sich über mögliche gute Geschäfte mit Russland in Zukunft freut, ist ja eine wirklich hanebüchende Bemerkung angesichts der Bemühungen auf der anderen Seite, auf dieser Seite des Atlantiks.
Ja, die Hoffnungen, um das noch zu schildern, die richten sich ja darauf, dass es einen Druck aus dem Senat geben wird. Lindsey Graham, der republikanische Senator, wird da immer wieder genannt als einer, der da versucht. Von 70 bis zu 80 Senatoren ist die Rede, die da möglicherweise bereit sind, Sanktionen zu fordern und dann auch einen Druck auf den Präsidenten auszuüben. Also das werden wir dann sehen, wie das dann ist, wenn Friedrich Merz nach Washington reist und ob er irgendwas in den Händen hält, wenn er dann aus dem Oval Office rauskommt.
Stefan, lass uns vielleicht das Thema wechseln und auf das Thema Nahost und Gaza kommen. Ich habe meine Eindrücke über Johann Wadephul geschildert bei den Treffen, bei denen ich dabei war. Du hast ihn begleitet auf einer schwierigen, frühen Mission nach Israel. Willst du deine Eindrücke schildern?
Ja, ich glaube, da muss man auch nochmal Merz als einen entscheidenden Akteur benennen, der eben auch schon in dieser erwähnten Grundsatzrede im Januar bei der Körperstiftung diese Ansage gemacht hat. Ich werde dafür sorgen, dass Netanyahu nach Israel kommen kann, der da wörtlich gesagt hat, es gibt einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs. Er hat das mit seinen Leuten beraten. Völkerrechtlich ist das wohl korrekt, hat er gesagt. Rechtlich gilt das. Aber er werde das nicht akzeptieren. Also ein Kanzlerkandidat, ein kommender Kanzler, der sagt, er wird einen geltenden, auch für Deutschland, rechtlich, völkerrechtlich verbindlichen Haftbefehl nicht akzeptieren. Das ist schon denkwürdig. Und das war ja dann gleich eine Messlatte. Und dann eben, ich habe es erzählt, am Abend der Bundestagswahl nimmt er einen Telefonanruf von Benjamin Netanyahu an. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, ob das geplant war, und begibt sich in die Situation, dass Netanyahu dann freudestrahlend in Israel erzählt, der hat mich gleich eingeladen. Das ist das eine Feld. Das zweite war, dass dieser Antrittsbesuch von Wadephul unmittelbar vor der Festwoche in Berlin zum 60. Jubiläum der deutsch-israelischen diplomatischen Beziehungen stattfand, mit Staatsbesuch des israelischen Staatspräsidenten Herzog und Gegenbesuch des deutschen Bundespräsidenten in Israel und Jerusalem war. Und wir wussten ja schon, Steinmeier wird dort Netanyahu treffen. Also das sind diese ganzen symbolischen Dinge, die das Verhältnis zu Israel betreffen. Und ich glaube, Merz hat dann, wissend, was da kommen wird, dann auch wieder interessant am Abend seiner Kanzlerwahl diesen Gegenakzent gesetzt und in einem ARD-Interview gesagt, Israel macht uns allergrößte Sorge. Und das war ja schon im Blick auf die Ankündigung, dass es eine neue Großoffensive der israelischen Armee in Gaza geben wird, die wir jetzt sehen. Und dass es nicht nur um Israel geht, sondern auch die Positionierung Deutschlands in Europa. Und ich finde, vielleicht muss man an der Stelle noch, bevor wir dann nochmal über Wadefuhl reden, sagen, was es da für Reaktionen in der EU gab, ja auch mit scharfen Positionierungen.
Ja, und dann ist Wadefuhl also nach Israel gereist und erntet relativ viel Kritik für eine, aus Sicht der Kritiker, allzu Israel-freundliche Positionierung. Zu Recht, Stefan?
Ja, ich würde sagen, zu Recht, denn es war klar, was passieren wird. Als Wadefuhl in Israel war, waren die Ankündigungen, die Beschlüsse zu dieser Großoffensive waren bekannt. Es war klar, was passieren wird. Seit etwa 2 Monaten hat Israel keine Hilfslieferungen nach Gaza mehr reingelassen. Es war klar, was sich dort abspielt. Es war klar, wie der israelische Kurs ist, dass das wirklich die Dimension von eklatanten Völkerrechtsverstößen, Kriegsverbrechen angenommen hat. Da kommt eigentlich kein Mensch mehr drumherum bei dieser Betrachtung. Und Wadefuhl hat dann einen Versuch unternommen, ich würde sagen untauglichen Versuch, einerseits ein klassisches Instrument der deutschen Israel-Diplomatie zu ziehen, nämlich die Akzentuierung persönlicher Freundschaft mit dem israelischen Außenminister Gideon Saar. Privates Abendessen, sozusagen diese Akzentuierung von Freundschaft mit jemandem, der aber auch ein absoluter Hardliner ist, mit einer rechtsextremen Vergangenheit. Also das gibt sich nicht viel, ob man da mit Saar oder mit Netanyahu redet. Dann hat er aber bestimmte Akzente gesetzt mit der Forderung, es muss jetzt humanitäre Hilfsleistung geben. Und fast noch interessanter fand ich dann bei seinem Besuch in den palästinensischen Gebieten sehr, sehr klar, auch vorher schon bei der Pressekonferenz mit Saar, die Ansage, Deutschland und Europa stehen hinter dem Plan der Arabischen Liga für die Zukunft Gazas. Also sie wollen keine israelische Besatzung akzeptieren, sie werden sich dagegen verwahren. Und dann in Ramallah bei der palästinensischen Autonomiebehörde die Ansage, die Bundesregierung unter außenpolitischer Führung von Johann Wadefuhl wird die Zusammenarbeit und die Förderung der palästinensischen Regierung in Ramallah ausbauen, ausweiten. Also das war vielleicht ein Akzent, den man so von der alten Regierung noch nicht gehört hatte.
So, und dieser Spagat, der setzt sich ja fort bis in die letzten Stunden, bis zum Treffen der Außenminister gestern. Deutschland ist dennoch in einer Position einer kleinen Minderheit in Brüssel im Kreis der EU-Staaten, die sich einer Überprüfung des EU-Israel-Assoziierungsabkommen widersetzen. Der Druck auf Israel hat ja aus Europa in den vergangenen Tagen massiv zugenommen. Da gab es, und teilweise ist Deutschland mit dabei. Das zeigt die ganze Spaltung, die Zerrissenheit in dieser Frage. Wenn es um den Brief der 22 Geberländer geht, die Israel auffordern, die vollständige Lieferung humanitärer Güter sofort wieder aufzunehmen, von Deutschland mit initiiert, dann gibt es die Bemühungen von Frankreich, Großbritannien und Kanada in schärferem Ton mit Einbestellung der Botschafterin in London eine ähnliche Forderung zu stellen, die Gespräche über das Freihandelsabkommen auszusetzen, Sanktionen für die Zukunft anzudrohen und den Kreis der EU-Außenminister gestern, in dem Kaya Kallas als Außenbeauftragte gezwungen war, das Thema auf den Tisch zu legen, nachdem die Niederlande mit einer Initiative erzwingen wollten, dass eben dieser Artikel 2 dieses Grundsatzabkommens mit Israel überprüft wird. Artikel 2, das ist ein Abkommen, das festlegt, dass diese Zusammenarbeit, die Kooperation auf Wahrung der Menschenrechte fußt, auf demokratischen Prinzipien. Das alles sehen die Initiatoren verletzt. Die Niederländer haben in den vergangenen Tagen emsig nach Unterstützern für ihre Initiative gesucht und schnell gefunden. Kaya Kallas sprach gestern Abend von einer riesigen Mehrheit, so wörtlich, die eine solche Überprüfung will. Berlin sagt, wir wollen das nicht. Wir wollen diesen formalen Prozess nicht, denn wir fürchten um Zugangskanäle zu den Israelis. Letztendlich ist dies eine Entscheidung der Kommission. Sie ist auch getroffen worden. Man hätte sie auch ohne Mehrheit treffen können. Aber Kaya Kallas sieht, hier ist ein Druck entstanden. Dieses Abkommen wird nun überprüft. Anders als noch vor ich glaube, einem Jahr, als Spanien und Irland noch unter Vorsitz von Borrell als Außenbeauftragtem das Abkommen aussetzen wollten, eine Überprüfung anstrengten, das scheiterte damals.
Ich glaube, was für die ganze europäische Politik gilt bei diesem Thema, ist, dass sie alle auch reagieren und unter Druck stehen der Zivilgesellschaften. In anderen europäischen Ländern ist die offene Kritik an dem Vorgehen Israels, die Palästina-Solidarität, noch stärker ausgeprägt als in Deutschland. Ich glaube, auch in Deutschland wird die Stimmung in der Bevölkerung noch mal weiter kippen. Es gibt auch Umfragen, die messen, dass die kritische Distanz in der Bevölkerung gegenüber dem Israel, so wie es heute ist, immer mehr gewachsen ist in den letzten Jahren. Und insofern ist die deutsche Politik auch dadurch geprägt, dass es eine wachsende Divergenz gibt, eine Spannung zwischen einer breiten Stimmung in der Bevölkerung, die das, was da stattfindet, immer kritischer, immer skeptischer sieht, und einer Bundesregierung, die unter dem Schlagwort deutsche Staatsräson nach wie vor den Kurs einer bedingungslosen Solidarität mit Israel führt. Also auch Waffenlieferungen werden nach wie vor nicht unter Bedingungen gestellt, sondern man redet nicht gerne drüber, aber es ist klar, sie werden fortgesetzt. Es gibt keine offene Formulierung von Bedingungen für diese Solidarität, für diese auch militärische Unterstützung Israels. Und ich glaube, das wird die deutsche Politik, aber auch die Gesellschaft zunehmend noch auch polarisierend unter Druck setzen.
Ja, gerade wollte ich dich fragen, du verfolgst das schon so viel länger als ich, diese Beziehungen zu Israel. Ist dieser Spagat dauerhaft durchhaltbar?
Ja, ich glaube, er ist ein Treibsatz, eine Triebkraft für die Polarisierung in Gesellschaften, die wir sehen. Und insofern, wenn wir über das Verhältnis zu Israel sprechen, ist das in Deutschland ganz besonders einerseits geprägt von einer außenpolitischen Dimension und andererseits geprägt von einer innenpolitischen Dimension. Als Beispiel, nur als Illustration, wenn man in den Koalitionsvertrag schaut, da taucht das Thema Staatsräson zweimal auf, nämlich einmal im außenpolitischen Teil, genau mit der Formulierung, die Angela Merkel damals gewählt hat, nämlich die Sicherheit Israels ist Teil der deutschen Staatsräson. Wenn man mit Regierungsvertretern spricht im Bereich der Außenpolitik, dann sagen die jetzt zum Beispiel auch, ja, natürlich, wir sehen, wir kommen da in ein Dilemma, denn auch das Bekenntnis zum Völkerrecht ist Teil der deutschen Staatsräson. Im innenpolitischen Teil des Koalitionsvertrags taucht dieses Thema der Staatsräson oder des Verhältnisses zu Israel als deutsche Staatsräson nochmal auf, aber ohne den relativierenden und auch begrifflich öffnenden Zusatz Teil, sondern da steht nur noch, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson, und dann kommt sozusagen der Katalog der Maßnahmen und Grundrechtseinschränkungen im Bereich der Antisemitismusbekämpfung. Also da hat dieses Thema eine innenpolitische Dimension und wird, glaube ich, auch in Deutschland, vielleicht gerade in Deutschland, die Polarisierung, die Spannung der Gesellschaft noch verstärken in einem Thema im Verhältnis zu Israel, im Bereich der Erinnerungskultur, wo das eigentlich mal in Deutschland ein einendes Thema, ein konsensbildendes Thema sein sollte. Und das ist das, was mich da auch seit langem mehr beunruhigt, wenn wir über dieses Thema sprechen. Klaus, vielleicht sollten wir am Schluss nochmal einen Ausblick jetzt machen. Was kommt jetzt, was kommt, wenn wir in die nächsten Wochen, vielleicht Monate auch schauen, was sind da im Bereich der Außenpolitik aus deiner Sicht jetzt die nächsten wichtigen Ziel- und Wegmarken, die da erreichbar sind, die jetzt absehbar sind schon?
Also trotz des Krisenherds Nahost, den du jetzt gerade beleuchtet hast, sehe ich den Fokus in den nächsten Wochen bis zum Sommer in den transatlantischen Beziehungen. Du hast mehrfach den anstehenden Besuch des Bundeskanzlers in Washington erwähnt. Aus europäischer Sicht schwelt der Zollstreit im Moment nur beruhigt durch im Prinzip eine 90-tägige Pause, die genutzt werden soll, um die konträren Vorstellungen in Brüssel und in Washington, was die Zoll- und die Handelsfragen angeht, zu nutzen für Gespräche. Das wird auch genutzt, aber das Ergebnis ist völlig offen. Und gleichzeitig werden sich die transatlantischen Beziehungen zeigen. Ich erwähnte es beim NATO-Gipfel in Den Haag im Juni, wo man sich verständigen muss auf zukünftige Verteidigungsinvestitionen, wo Donald Trump die Gelegenheit sicher nutzen wird, den versammelten Staats- und Regierungschefs in Europa noch einmal, in was für einem Ton auch immer, die Leviten zu lesen in Sachen gerechter Lastenteilung im Bündnis. Wir erinnern seinen Auftritt 2018 in Brüssel, als die NATO kurz auf der Kippe stand und die europäischen Verbündeten anklagte, zu wenig zu tun. Soweit ging, dass er sagte, ihr habt Schulden bei uns, wir werden diese Schulden eintreiben. Das ist für mich eigentlich der Höhepunkt dieser Beziehung zwischen Europa einerseits und Donald Trump, zweite Amtszeit andererseits.
Ja, das werden wir gespannt verfolgen. Wir werden das bestimmt auch wieder im Politik-Podcast besprochen, aber vielleicht machen wir an der Stelle jetzt einen Schlusspunkt für diesen außenpolitischen Politik-Podcast. Klaus, vielen Dank. Grüße nach Brüssel.
Stefan, danke dir.
Danke auch für das Interesse an unsere Hörerinnen und Hörer. Wie immer, wir freuen uns über Rückmeldungen, über Anregungen, über Hinweise. Telefonnummer, Handynummer für Sprachnachrichten, WhatsApp, Signal ist 0160 9130 7007 und wie immer natürlich auch an die E-Mail politikpodcast@deutschlandradio.de. Danke auch an Moritz Metz, wie immer, unseren Redakteur, und die Technik hatte heute Greta Schudeleit, die hinter der Glasscheibe bei uns im Studio sitzt und bei uns eine Ausbildung macht als Mediengestalterin Ton und Bild. Auch sowas gibt es beim Deutschlandradio. Und sie hat uns gestern erzählt, dass das eine tolle Ausbildung bei uns ist. Danke, Greta. Das war's für heute. Tschüss.
Tschüss.